heute ist es anders. Heute habe ich nach den Jahren von Youth for Opera den Wunsch, wirklich aus dem Verein weiter was zu machen und dazu aktiv beizutragen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Youth About Opera von Youth for Opera. Wir freuen uns, sind ihr nach dieser ziemlich genau einjährigen Pause wieder mit dabei und haben wieder eingestellt. Die heutige Folge ist etwas Besonderes für uns, weil es ist die erste Folge der zweiten Staffel von Youth About Opera. In der Staffel 1 hat sich alles um unser zweites Projekt, der Kaiser von Atlantis, dreht. Und ab jetzt geht es um unser neues und drittes Projekt, nämlich Les Mamelles de Tiresias. Um genau das Projekt, die neue Oper und was alles mit dem zusammenhängt, geht es in der heutigen Folge. Ich bin Samantha, Sopranistin und als Host von dem Podcast Teil vom Marketing-Team. Und mir gegenüber sitzt der Jan-Philipp Dolci, der heute unser Gast ist. Hoi Jan, schön bist du da.
Hallo.
Der Jan ist der Initiator von Youth for Opera und hat in unserem ersten Projekt «Die Zauberflöte» oder «Die Suche nach sich selbst» die musikalische Leitung übernommen. Wer schon ein bisschen länger mit dabei ist und den Podcast hört, der oder die kennt den Jan schon. Weil er ist mehrfach schon Teil von dem Podcast als Gast, aber auch schon als Host. Jan, du hast im neuen Projekt eine ganz tragende Rolle, beziehungsweise eigentlich zwei, weil du bist sowohl als Co-Projektleitung tätig und wirst aber auch die musikalische Leitung übernehmen. Als musikalische Leitung bist du natürlich auch im Auswahlverfahren für die neue Oper mit dabei gewesen. Und da gibt es ja gewisse Kriterien, die wir als Youth for Opera haben, damit die Oper überhaupt in Frage kommt. Was sind das für Kriterien gewesen?
Ich war ja, wie du sagst, im Auswahlverfahren, was wir übrigens letzten Sommer gemacht haben. Und da haben wir verschiedene Kriterien beachtet. Das Wichtigste ist vielleicht, dass wir erst einmal eine Oper aussuchen, die wir überhaupt machen können. Das bedeutet, die wir finanziell stemmen können, also mit nicht allzu vielen Rollen, mit nicht einem riesigen Orchester, solche Sachen. Zum anderen und vielleicht ebenfalls wichtigen Punkt ist etwas, was wir nach dem Kaiser besonders gemerkt haben. Wir haben gemerkt, wie diese Oper, die wir das letzte Mal ausgesucht haben, solche Wellen geschlagen hat, weil es ein unbekanntes Werk ist, was wir somit also zu unserem eigenen machen konnten und weil es einfach eine ganz besondere Tragweite und Bedeutung hatte im Moment, in der Gesellschaft, in unserem jetzigen historischen Zeitpunkt. Und wir das Gefühl hatten, damit können wir was bewirken wirklich als KünstlerInnen. Nicht nur uns verwirklichen als Opernverein quasi. Und dieses Ziel haben wir versucht, jetzt auch weiter zu verfolgen mit der Wahl eines neuen Werkes und haben also vor allem Werke angeschaut, die ein bisschen unbekannter sind, wie gesagt, und die eine besondere Bedeutung innehaben oder besondere Themen ansprechen, die wir irgendwie verbinden können mit unseren jetzigen Diskursen in der Gesellschaft und in unseren Freundeskreisen, in unserer Bubble sozusagen. Mhm.
Du hast gesagt, es ist ja auch sehr wichtig, dass wir als Opernverein so etwas überhaupt stemmen können. Da spielst du natürlich einerseits auf die finanzielle Seite an, aber natürlich auch auf die infrastrukturelle. Vielleicht schnell ein paar Eckdaten zu der neuen Oper «Les Mamelles de Tiresias». Das ist eine Oper von Francis Poulenc, die auf dem Drama von Guillaume Apollinaire von 1917 basiert. Die Oper ist uraufgeführt worden 1947 in Paris. Und du hast schon gesagt, der Inhalt soll ansprechend sein für uns in unserer Bubble. Kannst du ein bisschen mehr zu dem erzählen?
Ja, also der Inhalt ist die Geschichte einer Frau, die entscheidet, nicht mehr Frau zu sein, sondern ein Mann zu werden. Und entsprechend wird ihr Ehemann fast gezwungen irgendwie zur Frau. Und insofern, man kann es sofort heraushören, geht es um Gender, um Genderrollen und deren Klischees auch in der Gesellschaft. Man muss ja eben auch noch bedenken, wie du gesagt hast, das war ja Mitte letzten Jahrhunderts, dass das aufgeführt wurde, eigentlich Anfang des letzten Jahrhunderts, dass das geschrieben wurde überhaupt. Aber wir sind immer noch gerade drin in dieser ganzen Diskussion, vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich finde, das sind so grob genommen Themen, die auf jeden Fall zentral sind im Moment in unserer Gesellschaft. Wie sie jetzt interpretiert werden und was wir genau aus dem Stoff machen, das überlasse ich dann dem Kreativteam, vielleicht in späteren Podcast-Folgen hier zu erklären. Es wird auf jeden Fall eine Challenge, weil, wie vorhin kurz erwähnt, es handelt sich um einen surrealistischen Text. Und zwar, das bedeutet quasi, dass Metaphern benutzt werden auf eine sehr absurde Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen oder Themen darzustellen, die in der Gesellschaft wichtig sind oder etwas in der Realität da zeigen sollen. Natürlich mit einer Prise Sarkasmus oder auf jeden Fall Satire und einem komödiantischen Teil. Aber man kann sich auf jeden Fall gefasst machen auf abstruse Handlungen, farbige Bühnenbilder wahrscheinlich und jede Menge kuriose Erscheinungen, die aber auf jeden Fall uns berühren sollen im Innersten. Und das wird, wie gesagt, eine große Challenge sein für das Kreativteam, da was wirklich Nahbares herauszufinden und daraus zu basteln. Aber ich habe größtes Vertrauen und ich freue mich schon sehr.
Aufs Kreativteam gehen wir dann nachher noch ein bisschen genauer ein. Du hast es schon erwähnt, es wird recht skurril, es wird farbig. Das ist ja ein ziemlicher Kontrast zu Kaiser von Atlantis. Und das war bei der Auswahl auch ein Teil des Kriteriums. Wir wollten ganz bewusst eine andere Richtung eingehen. Und jetzt das Lustige ist ja, dass die beiden Opern relativ zu ähnlichen Zeiten komponiert worden genau. sind.
Ja, super Überleitung zu dem Thema. Das stimmt, ja. Es ist ein ganz anderer Inhalt, aber geschrieben zu fast genau gleicher Zeit. Also aufgeführt 47, ja, geschrieben aber 39 bis 44. Und ich erinnere, Kaiser von Atlantis wurde zwischen 43 und 44 geschrieben und auch, naja, nicht aufgeführt, aber theoretisch wäre sie 44 aufgeführt worden. Aber wir sind in einem ganz anderen Kontext, wir sind in einem anderen Land, wir haben eine ganz andere musikalische Kultur dahinter, also in Frankreich. Poulenc basiert sich auf einer ganz anderen Tonsprache über die vergangenen Jahrhunderte und entwickelte natürlich auch seine ganz eigene. Die Musik, die er auch, also die erwarten könnt mit dieser Oper, ist wirklich diametral unterschiedlich zu der von Ullmann. Es hat Anklänge von Operette, es hat ein bisschen was Jazziges drin. Es hat auf jeden Fall so die Farbigkeit des französischen Impressionismus ein bisschen drin, aber auf eine ganz Poulenc-artige Weise, die wir auch versuchen beizubehalten. Hier komme ich vielleicht zu einem größeren Thema verbunden mit unserer Opernwahl, nämlich das Orchester. Man muss nämlich sagen, Poulenc ist noch geschützt als Komponist und somit auch seine Werke. Das bedeutet, wir können nicht einfach so eine Oper von ihm aufführen, weil wir Lust haben, sondern es sind Urheberrechte zu respektieren und Tantiemen zu zahlen. Und das bedeutet auch, dass wir nicht einfach so am Material ändern können, was wir wollen. Mhm. Vor allem ist das wichtig, was den Inhalt betrifft und die Besetzung und so weiter. Normalerweise darf da nichts verändert werden. Werden wir auch nicht, was den Inhalt anbelangt. Was die Besetzung angeht, wollten wir unbedingt oder beziehungsweise mussten wir. Und zwar, was das Orchester anbelangt. Das Originalorchester, naja, das Originalorchester von 47 ist riesig, aber Poulenc schrieb schon eine Version 1963 für etwa ein 50-köpfiges Orchester. Und die ist für uns schlichtweg zu groß. Ja. Es gibt zwar eine Version zwischen 47 und 63 von Benjamin Britten, die für zwei Klaviere ist. Und die Rechteinhaber verweisen regelmäßig auf diese Version, wenn man eben nicht das, die Orchesterversion aufführen kann oder möchte, weil das sozusagen die einzige wirklich anerkannte Bearbeitung ist. In sehr seltenen Fällen, wie uns gesagt wurde, wird ausnahmsweise eine Bewilligung gegeben und diese haben wir tatsächlich nach langem Diskutieren hin und her mit verschiedenen Vertretern, Vertretungsgesellschaften, endlich vor wenigen Monaten erst bekommen. Wir werden also eine ganz eigene Version haben der Orchesterfassung, die übrigens in-house arrangiert wird. Wir haben Anna Hausmann, die dieses Arrangement schreibt. Anna Hausmann kennt ihr auch zwischen den Zeilen. Sie ist Redakteurin in unserem Verein. Ihr kennt sie also, wenn ihr die Shownotes lest von unserem Podcast, wenn ihr bei unseren Aufführungen wart in den Programmen und natürlich auch im Newsletter. Und jetzt werdet ihr sie auch als Arrangeurin kennenlernen. Sie hat nämlich Musikwissenschaften und Musiktheorie studiert und hat sich bereit erklärt, diese Arbeit auf sich zu nehmen. Insofern, wie schon erwähnt, ist das jetzt eine seltene und einzigartige Version, die wir also auf die Bühne bringen werden. Das ist doch auch ganz toll.
Mit der reduzierten, noch am entstehenden Orchesterfassung ist also ein Kriterium für uns als Youth for Opera erfüllt worden. Ein weiteres Kriterium war, dass wir eine begrenzte Anzahl SolistInnen werden auf der Bühne haben. Was aber speziell ist bei dieser Oper, es gibt auch einen Chor.
Oh ja, das stimmt. Weniger SolistInnen, aber dafür ein Chor. Also man muss ja sagen, wir hatten ja also rein von der Opernauswahl eigentlich bei der Zauberflöte das letzte Mal einen Chor, obwohl wir da ein bisschen geschummelt haben, weil wir so viele SolistInnenrollen hatten, dass wir aus den SolistInnen einfach einen Chor gebastelt haben und keinen Extrachor engagiert haben. Beim Kaiser braucht es keinen Chor, aber es ist schon recht üblich in der Opernliteratur, dass man einen Chor vorfindet und so ist es auch bei Les Mamelles de Tiresias und dort werden wir jetzt zum ersten Mal auch einen richtigen kleinen Chor zusammenstellen und extern einstudieren lassen und ich freue mich schon sehr auf die Arbeit zusammen mit Ihnen, mit all diesen SängerInnen, gerade wegen meinem Background auch als Chorleiter. Das macht mich besonders stolz.
Ich bin auch gespannt und da bringt uns ja quasi auch so einen Schritt näher an so ein bisschen die grossen professionellen Opernhäuser. Jetzt haben wir eine Oper mit Orchester wieder. Das ist ja uns auch sehr wichtig gewesen, dass wir wirklich mit Orchester arbeiten können, nicht mit den zwei Klavier, darum das Arrangement, was super toll ist. Andererseits mit SolistInnen und jetzt noch mit einem kleinen Chor. Das ist wie nochmal ein Schritt in eine Richtung, wo wir jetzt nach Zauberflöte und nach Kaiser von Atlantis haben dürfen in Angriff nehmen. Du hast es schon angetönt, inhaltlich ist es ein wahnsinniger Kontrast zu Kaiser von Atlantis. Musikalisch, von der Geschichte her, wir haben eine neue Sprache. Was aber eine Übereinkunft ist, ist, dass die Oper Les Mamelles ebenfalls relativ kurz ist, nämlich nur 50 Minuten. Da haben wir uns extra dafür entschieden, für eine relativ kurze Oper, weil wir eben wollen, das sehr zugänglich machen für junges Publikum. Man muss also nicht 2 Stunden eine Opernaufführung hören und drinnen sitzen. Wir haben ja schon viel darüber geredet, über die klischierten Ansichten von Opern in vergangenen Folgen. Und da ist Les Mamelles natürlich eine perfekte Wahl.
Genau.
Auf was freust du dich am meisten als musikalischer Leiter bei dieser Oper?
Schwierig zu sagen. Also nebst natürlich den Choreinsätzen, der Farbigkeit des Orchesters, vielleicht eben noch kurz, warum wir überhaupt diesen ganzen Aufwand betrieben haben, diese Rechte zu bekommen, die Bearbeitung zu machen. Warum haben wir nicht einfach die 2 Klaviere genommen? Naja, wir sind uns alle einig gewesen, dass einfach Poulencs Musik so speziell ist in ihren Farben und in ihrer Instrumentierung auch in gewisser Weise, dass wir einfach möglichst nah an dem bleiben wollten und darum aus Kostengründen einfach eine Orchesterreduktion anpeilten, aber eben versuchen, diese Klanglichkeit beizubehalten. Auf was ich mich am meisten freue, naja, eigentlich wie immer auf die Proben, auf die Probenarbeit, vor allem dann immer steigender oder mit mehr und mehr Leuten. Das Beste sind immer die Sitzproben oder die Bühnenorchesterproben, wenn dann wirklich alles zusammenkommt, wenn das Orchester da sitzt und die SängerInnen auf der Bühne sind, der Chor jetzt auch noch dazu und wir dann noch Kostümen und Licht und alles haben und zum ersten Mal quasi vor den letzten Proben, vor den Aufführungen dann das ganze Material quasi zu spüren haben oder für mich dann als musikalischer Leiter quasi das mal in der Hand zu haben und plötzlich damit spielen zu können.
Ja, das sind auch immer meine Lieblingsproben. Ich finde, die sind einfach so speziell, weil wirklich alles zusammenkommt. Alle einzelnen Sachen, die zusammengeprobt werden und vor allem als Sängerin dann das erste Mal können singen mit Orchester, mit all den Farben, die dann quasi von unten und mit unterstützt und mitklingt, das ist schon immer sehr ein besonderer Moment. Also ich freue mich auch fest auf die Endprobe. Du hast nicht nur den musikalischen Leitungshut an, sondern, wie am Anfang kurz erwähnt, bist auch Teil der neuen Co-Projektleitung. Ist es für dich schon immer klar gewesen, dass du eines Tages wieder zurückkehrst auf den Posten?
Nicht direkt, muss man sagen. Also ich war auf jeden Fall, war meine Intention, zurück in die musikalische Leitung zu kommen. Als sich dann ergeben hat, am Schluss der letzten Produktion, dass du und Simon den Posten der Projektleitung abgebt nach gut 5 Jahren Dienst, habe ich mich, glaube ich, recht schnell entschlossen, diesen Posten zu übernehmen. Zum einen wollte ich wieder zurück zu einer größeren Verantwortungsposition in dem Verein. Ich hatte als Gründer ganz am Anfang diesen Posten quasi der Notwendigkeitshalber inne, hat aber damals irgendwie mir nicht ganz entsprungen von meinen Intentionen. Wie gesagt, das war ein bisschen notwendig und darum war ich sehr froh, als du dann quasi meinen Posten übernommen hast neben Simon. Heute ist es anders. Heute habe ich nach den Jahren von Youth for Opera den Wunsch, wirklich aus dem Verein weiter was zu machen und dazu aktiv beizutragen in Verantwortungspositionen, wie eben die der Projektleitung zusammen mit Dario jetzt. Und ich muss sagen, nach gut einem halben Jahr jetzt an Arbeit, dass wir ein gutes Team machen und mehr als ein halbes Jahr, ja, fast ein ganzes Jahr schon. Und einfach, dass die Arbeit Spaß macht. Und außerdem, ich studiere gerade im Ausland und ich habe schnell gemerkt, dass durch die Arbeit in der Projektleitung, dadurch, dass das bedeutet, dass ich einfach jede Woche eine kleine Sitzung habe, dass ich mich immer ständig mit dem Material auseinandersetzen muss, da habe ich meine kleine Verbindung zur Schweiz regelmäßig und das tut gut und das ist schön.
Schön. Mit der neuen Co-Projektleitung hat auch eine kleine Umstrukturierung vom OK stattgefunden. Was hat sich da genau verändert und gibt es jetzt neue Ressorts?
Also auf jeden Fall gab es einen Veränderungsmoment. Gerade da die Projektleitung gewechselt hat, war das, glaube ich, auch ein super Moment für andere, sich zu fragen, wollen sie weiterhin nach so vielen Jahren in ihrer Aufgabe bleiben? Wollen sie neue Erfahrungen sammeln, sei es vielleicht in anderen Vereinen oder eben intern mit anderen Rollen im OK? Und so hat sich das ein bisschen umstrukturiert. Wir haben teils Umbesetzungen, teils Neubesetzungen in den Ressorts. Und wir haben eigentlich wieder ein ganz schönes, gutes Team zusammen. Und wir haben auch ein paar neue Ressorts. Das liegt unter anderem damit zusammen, dass Dario und ich wirklich von Anfang an unserer neuen Amtszeit, wenn man so sagen kann, versucht haben, in die Zukunft zu denken. Mhm. Nicht nur auf das Projekt bezogen, was wir jetzt machen, obwohl natürlich der Hauptfokus darin geht, aber wir möchten Youth for Opera wirklich zukunftstauglich machen. Was uns aufgefallen ist, ist, dass wir ja uns KünstlerInnen ja die Möglichkeit geben möchten, Oper zu erlernen und dort Erfahrungen zu sammeln. Und wir möchten dem Publikum das auch anbieten. Doch eine Produktionszeit von 2 Jahren erlaubt das halt eher selten oder in langsamen Schritten. Und dadurch, dass wir aber nicht einfach jedes Jahr eine vollwertige Produktion auf die Beine stellen können, weil das einfach Zeit braucht,
Und haben wir wohlgemerkt ja auch alle noch nebendran andere Sachen haben, genau. Studieren, arbeiten, ein Leben haben, sonst
ja, macht das absolut korrekt.
Herausfordernd.
Genau, darum haben wir jetzt gedacht, wir könnten doch alternieren, jeweils eine Neuproduktion und eine Wiederaufnahme. Das werden wir jetzt starten, hoffentlich, wenn das klappt. Es ist im Moment geplant, dass wir 2027 Lema meldet die Resias aufführen, also die neue Produktion, und dann 2028 eine Wiederaufnahme des Kaisers anpeilen und hoffentlich dann in dem Rhythmus weitermachen können. Und entsprechend ist also ein neues Ressort entstanden für eben diese Wiederaufnahmen, dass dort ein paar Menschen eben diese Verantwortung tragen können und das weiterführen können. Und zum anderen haben wir ein Ressort für die Musikvermittlung. Das ist ein Thema, was schon immer seit Gründung des Vereins unser Ziel war, dass wir irgendwie die jungen Menschen ansprechen und dass wir möglichst auch mit Institutionen, die eben Musikvermittlung betreiben, sei es in Schulen durch Unterricht oder andere Institute, dass wir dort Verbindungen schaffen. Wir wollen aber im Vergleich zur Vergangenheit ein bisschen die Zusammenarbeit optimieren und darum haben wir jetzt einfach ein eigenes Ressort gegründet, das sich genau um das kümmert.
Das ist sehr spannend und gibt dem Verein so ein bisschen eine neue Richtung auch mit einem anderen Antrieb, was sehr, sehr wertvoll ist, finde ich. Es hat sich nicht nur das OK, Projektleitung und ein paar Ressourcen geändert, sondern wir haben auch ein paar neue Leute dabei, du hast es schon gesagt, und zwar vor allem im Kreativteam.
Das Kreativteam, darüber bin ich ganz stolz, wen wir da zusammen getrommelt haben. Insbesondere jetzt mit der Oper, mit den Themen, die wir angesprochen haben, haben wir ein fast rein weibliches Team, außer mich. genau. Und was die Bühne angeht, Hannah Nagel, die am Luzerner Theater auch in Vergangenheit gearbeitet hat, vor allem im Schauspiel und als unabhängige Regisseurin auch tätig ist. Und sie hat sozusagen ihr eigenes kleines Team mitgebracht an Kostümbild und Bühnenbild. Und dazu noch Siri Gallauer, eine Sängerin aus der HSLU, die sich um die Regieassistenz kümmern wird. Und insgesamt einfach schon bis jetzt ein ganz, ganz hervorragendes Team. Und da kann man sich nur freuen auf das Resultat, was dann kommt.
Ich bin auch gespannt und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Siri und Hannah habe ich schon persönlich kennenlernen und die anderen beiden per Zoom fängen. Wir werden ganz sicher in späteren Folgen auch noch die eine oder die andere von diesen Kreativteam-Frauen hier im Podcast hören und ich freue mich ganz fest drauf. Jan, gibt es noch etwas, wo du unseren ZuhörerInnen unbedingt möchtest mit auf den Weg geben im Zusammenhang zu der Oper, zum neuen Projekt?
Auf jeden Fall. Zum einen bleibt informiert, über Instagram bekommt ihr immer die neuesten Informationen zu unserem aktuellen Projekt. Und ganz wichtig, wir haben noch zwei Rollen zu besetzen. Es sind zwei Doppelrollen, also zweimal Doppelfigur sozusagen. Einmal eine Tenorrolle und einmal eine Bassrolle. Wir haben einen Open Call, also so eine Art Online-Casting. Ihr könnt an die Mail bewerbungen@youthforopera.ch. Die genauen Informationen findet ihr auf jeden Fall auf der Instagram-Seite. Schickt uns eine Mail mit euren Angaben, mit euren Aufnahmen nach den Angaben des Castings auf Instagram bis Ende Juli. Und wir würden uns super freuen, euch kennenzulernen und hoffentlich dann im Herbst zu unserem Team zu zählen.
Danke vielmals, Jan. Hast du heute mit uns über die neue Operproduktion und über dieses neue OK geredet? Nochmal zusammenfassend, wir werden im Herbst 2027 Les Mamelles de Tiresias aufführen, mit einer eigenen Orchesterfassung, arrangiert von Anna Hausmann, in der musikalischen Leitung mit dir, in der Regie von Hannah Nagel, mit SängerInnen und MusikerInnen aus dem Team von Youth for Opera. Und wenn ihr dazu nichts mehr wollt verpassen, dann folgt uns sehr, sehr gerne auf Instagram. Dort heisst man Youth for Opera. oder besucht unsere Webseite, die bald wieder online wird sein. Die ist gerade noch in Bearbeitung, youthforopera.ch. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann liket und kommentiert sie sehr gerne. Und falls ihr noch Fragen oder Themenideen habt, für eine weitere Folge, schreibt sie uns doch in die Kommentare. Wir würden uns freuen. Danke vielmals, sind wir wieder dabei gewesen. Danke dir, Jan. Und bis das nächste Mal, wenn es wieder heisst Youth About Opera von Youth for